ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich den Journalisten und Meister des Selbstversuchs, Jürgen Schmieder. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung aus den USA. Herzlich willkommen, Leute.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Herr Schmieder, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie hier sind. Und das ist jetzt keine Floskel. Wir haben uns vor 8 Jahren schon mal gegenüber gesessen. Und es war keineswegs selbstverständlich, dass wir uns heute wieder gegenüber sitzen. Sie wären nämlich vor 2 Jahren fast gestorben. Was ist da passiert?
Ich bin in ein diabetisches Koma gefallen. Ich hätte mich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gefressen. Ich war Diabetiker, ohne es zu wissen, weil ich während Covid zu stolz oder zu stur war, zum Arzt zu gehen. Und dann gab es diese Nacht, in der ich in diabetisches Koma gefallen bin. Mein Wert war so hoch, dass die Ärztin sagte, sie hat diesen Wert, 13,2, noch nie gesehen bei einem Menschen, der es überlebte.
Also wie gesagt, schön, dass Sie hier sind. Sie haben Ihr Leben komplett umgekrempelt, sind gesünder denn je, wie Sie selbst sagen. Und es geht Ihnen auch nicht nur körperlich, sondern vom Kopf her richtig gut. Wie Sie das hingekriegt haben, darüber sprechen wir noch ganz intensiv. Jetzt sind Sie ja einer großen Menge von Lesern erstmal bekannt durch Ihre freiwilligen Selbstversuche. Lassen Sie uns mal für die, die Sie noch nicht kennen, kurz drüber sprechen. Als wir uns zum letzten Mal getroffen haben, hatten Sie gerade versucht nachzuempfinden, wie es ist, als Frau zu leben. Und hatten von der Schnäppchenjagd bis zum Wehensimulator ja so ziemlich alles ausprobiert. Was ist Ihnen bis heute am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben?
In einer Bar angemacht zu werden, weil ich dann relativ stolz war, dieses Projekt gemacht zu haben und meine Frau sagte, du hast keine Ahnung, du bist nach wie vor 1,80, du hast nach wie vor damals 110 Kilo, die sagte, das war für dich ein lustiger Abend. Wenn ich aufs Klo gehe, muss ich zweimal über die Schulter schauen, ob mir keiner hinterhergeht. Wenn ich zu Fuß nach Hause gehe, habe ich manchmal Angst. So bedränglich waren die Männer, während ich natürlich mit meiner Statur einfach nach Hause ging. Und da wurde dir so bewusst, ich muss ein bisschen mehr mich einfühlen, ein bisschen mehr nachdenken, wie es Frauen manchmal geht und nicht so mit dieser sturen Männlichkeit irgendwie, mit diesem männlichen Stolz zu sagen, ach, das kriegt ihr schon hin. Und das ist geblieben.
Was war denn so die unangenehmste Erfahrung, die Sie als Frau gemacht haben?
Menstruieren. Also ich hab irgendwie 8 Flaschen Wein getrunken und 8 Espressi am Tag, um quasi den Kopfweh und die Übelkeit. Ich bin laktoseintolerant, habe dann irgendwie 4 Liter Milch am Tag getrunken. Ich hatte so Elektroden am Körper, um es zumindest so halbwegs nachempfinden zu können. Und es ging mir schrecklich 3 Tage lang. Und da sagte meine Frau, naja, pass mal auf, ich mache das alle 4 Wochen. Und dann wurde ihr klar, dass dieser männliche Spruch, naja, die hat wohl ihre Tage. Ja, hat sie. Dann geh verdammt nochmal damit um. Also dann behandle die ein bisschen besser. Da merkt man so, wie wenig man sich eigentlich in den anderen oft einempfindet. Und das war so die wichtigste Lehre, zu sagen, schau mal, wie es dem anderen vielleicht geht und kümmere dich um den.
Bei was sagen Sie heute, da haben es die Frauen echt besser als wir Männer?
Euer Sicherheitsnetz, der Umgang miteinander. Also ich merke jetzt gerade bei Covid, meine Frau hatte so eine Gruppe an Freundinnen. Mittlerweile, sie ist in einer Gruppe geschiedener Frauen, was mir so ein bisschen Angst macht. So, was kommt denn da? Aber da ist tatsächlich so eine Frauenfreundschaft, die einander hilft. Wo ich gemerkt habe, in meinem Umfeld ist es eher, okay, mit wem treibe ich Sport? Es ist immer so ein bisschen Wettkampf. Und bei mir gibt es ganz wenige Menschen, von denen ich sagen würde, nachts um 3 kann ich die anrufen, wo ich bei meiner Frau sage, die hat 15, 20 Menschen, die bedingungslos zu ihr stehen und ihr bedingungslos helfen und darum beneide ich sie.
Ein weiterer Selbstversuch war, Sie haben versucht, 1 Jahr lang völlig gesetzestreu zu leben und haben festgestellt, eigentlich ist es gar nicht möglich. Warum nicht?
Weil es so viele Gesetze gibt. Wir gehen ja schon bei Rot über die Ampel. Wir alle schummeln ein bisschen bei der Steuererklärung. Also man sagt immer, ich bin ja eigentlich ein feiner Kerl. Und wenn du da mal alle Gesetze liest, die es in Deutschland so gibt, wird dir bewusst, wir brechen es eigentlich jeden Tag.
Es wäre teuer, ne, wenn wir dafür bezahlen müssten immer.
Ja, ich glaube, als ich dann meine Steuern tatsächlich komplett ehrlich gemacht habe damals, musste ich irgendwie 2000 Euro nachbezahlen.
Weil aktuell gerade Fastenzeit ist. Sie hatten auch mal den Versuch unternommen, in der Fastenzeit 40 Tage lang nicht zu lügen. Ist es genauso aussichtslos wie gesetzestreu zu leben?
Ich glaube, das war der schlimmste Selbstversuch, weil dir klar wird, wie oft wir lügen, wie oft wir schummeln.
Ich glaube, 200 Mal am Tag. Ne,
ja, 200 Mal. Also weißt du ja schon mit der, wie geht's dir heute Morgen? Und du sagst schon gut, obwohl es dir eigentlich schlecht geht. Also da geht es dann schon los, diese Komplimente, die man nur macht, um vielleicht ein bisschen einen Vorteil für sich selber rauszuschlagen. Da wird dir bewusst, wow, ich sag ganz schön oft nicht die ganze Wahrheit. Und es war ein erhellender Versuch. Und man sagt, es wird sich eigentlich lohnen, ein bisschen ehrlicher zu sein.
Aber danach hat man keine Freunde mehr, oder?
Es ging. Also das Lustige ist, der, zu dem ich richtig ehrlich war, ist mein Zahnarzt. Und ich war kürzlich bei ihm und der hat mich wieder ganz schön gequält. Also, aber ich glaube, auf lange Sicht lohnt sich's. Also ich glaube, Ehrlichkeit lohnt sich wirklich. Meine Frau und ich, wir gehen so radikal ehrlich miteinander um. Und es ist gut, wenn du so einen Spiegel manchmal vorgehalten gekriegst. Und wenn dir jemand sagt, du bist gerade auf dem falschen Weg. Und das macht meine Frau relativ deutlich und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür. Also lieber sagt mir jemand, schau mal, änder es ein bisschen, als wenn dir immer jeder sagt, du bist Gottes Geschenk an die Erde. Das bist du nämlich nicht.
Zu Lügen gehört ja nicht nur, dass man andere belügt, sondern auch, dass man sich selbst gerne mal belügt. Ja. Wie stark haben Sie sich selbst belogen, bevor Sie diesen diabetischen Schock erlitten haben und fast dabei gestorben wären?
Ja, komplette Selbstverleugnung. Also meine Frau sagte, du siehst nicht gut aus. Und damit ging es nicht um Attraktivität oder dass ich zu dick wäre, sondern ich sagte, schau mal, du hast ein ganz graues Gesicht. Also dann hast du auch so diese ungesunden Augen, glasige Augen. Und ich wollte es nicht hören. Ich habe immer gesagt, nee. Wenn ich vor den Spiegel ging, Bauch einziehen, Wangen einziehen und dann sagt man so, naja, grundsätzlich ist ja alles in Ordnung. Dann gehst du zum Arzt, der Arzt sagte, naja, also dass Sie Knieprobleme haben, Sie haben 20 Kilo Übergewicht, Sie brauchen sich nicht wundern. Und da dachte ich mir immer, ach, der Arzt ist doch doof, mit 35 hat jeder Knieprobleme. Also ich habe mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben schön geredet, bis zu dem Punkt, an dem es kein Schönreden mehr ging. Also es gab es nicht mehr. Ich bin einfach umgefallen und wenn dir dann die Ärztin sagt, dein Blutzuckerwert ist 980, 110 ist normal und dieser HbA1-Wert, der normal zwischen 5,5 und 6 ist, ab 12 stirbst du, 13,2. Wenn dir dann gezeigt wird, es ist quasi notariell beglaubigt, wie schlimm es mit dir gekommen ist, wird dir bewusst, okay, ich habe mir jetzt wirklich 12 Monate lang was vorgegaukelt. Und das ist schlimm.
Hätte es denn wirklich ganz klare Anzeichen dafür gegeben, dass Sie Diabetes haben?
Ja, also ich habe ja wirklich während Covid 10, 15 Kilo zugenommen. Also das ist schon mal das erste Anzeichen, wo du sagst, das ist eine Gewichtszunahme, wo du jetzt nicht sagst, 2 Kilo, 3 Kilo ist schon okay, sondern richtig viel meine Laune. Ich war so aggressiv und depressiv auch. Und ich habe mir dann, wie gesagt, eingeredet, naja, während Covid sind wir alle ein bisschen aggro, ja, geht uns ja gerade nicht gut, wir müssen viel aushalten, wir alle sind ein bisschen depressiv. Anstatt, wenn du diese roten Punkte verbunden hättest und dann einfach gegoogelt hättest, wo du sagst, Gewichtszunahme, trockene Lippen, ich habe dauernd Durst. Also wenn ich all diese Symptome einfach mal bei Google eingegeben hätte, wär ich einfach ganz oben gestanden, mein Freund, du bist Diabetiker, geht zum Arzt.
Das Verrückte ist ja, dass Sie Journalist sind und sonst immer akribisch recherchieren. Ne? In Bezug auf die eigene Gesundheit haben Sie es nie gemacht.
Es ist so eine Krankheit, dass man immer bei anderen sehr akribisch recherchiert. Man schaut auch bei anderen sehr gern hin. Oh, schau mal, er hat aber hier 5 Kilo zugenommen. Also bei anderen schaut man gern hin, bei sich selber schaut man gerne weg. Ob man Journalist ist oder Automechaniker oder Arzt oder irgendwas. Also gerade Arzt. Das heißt immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Deshalb ist es auch bei Ärzten manchmal so. Die schauen bei anderen natürlich genau hin, weil es ihr Beruf ist und bei sich selber nicht. Und genauso ging es mir.
Sie haben auch als Journalist gearbeitet, als Sie diesen diabetischen Schock erlitten haben. Sie waren an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das irgendwo in the middle of nowhere in Mexiko war, um über die erste Kreuzfahrt nach Corona zu berichten. Und sind dann nachts wach geworden. Von was?
Also der letzte Abend war Thanksgiving in Amerika, was so dieses Völlerei-Fest ist. Und ich war tatsächlich,
das mit dem Truthahn, genau.
Das mit dem Truthahn und wir waren tatsächlich in 7 Restaurants. Den Tag über und haben quasi richtig gefressen, weil es ging. Und es war ja auch schön, irgendwie so nach Covid, oh, jetzt dürfen wir wieder in ein Restaurant gehen und das war ganz toll. Und ich bin tatsächlich eingeschlafen. Also ich habe im wahrsten Sinne des Wortes dieses Koma verschlafen. Während dieses Komas verlierst du unglaublich viel Wasser, weil du schwitzt wie ein Schwein. Und ich habe mich anscheinend vorm Aufwachen übergeben. Also ich bin dann aufgewacht, komplett durchgeschwitzt, von oben bis unten vollgekotzt, weil ich mich im Schlaf quasi übergeben habe. Ich habe nichts mehr gesehen. Also ich habe tatsächlich, als hättest du dicke Milchgläser auf meine Augen. Und ich dachte mir am Anfang, wo bin ich? Also ich dachte tatsächlich, ich bin tot. Dann habe ich so gerochen, dann habe ich gesagt, okay, der Himmel kann es nicht sein, weil so stinkt es nur in der Hölle. Und ich dachte wirklich, okay, also du bist jetzt an einem komplett anderen Ort. Habe dann so aus Panik geschrien und als ich schreien anfange, kriege ich einen Ganzkörperkrampf, weil ich so dehydriert war, dass quasi der ganze Körper so zuckt und ich so, okay. Und dann kommst du so langsam zu dir und merkst, okay, ich bin nicht gestorben, aber irgendwas ist hier ganz gewaltig nicht in Ordnung.
Sie hatten insofern Glück, als dass Ihre Frau auch noch an Bord war, ja, und sie dann gefunden hat und dann natürlich alle medizinischen Notfallmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Aber damit war es ja nicht getan, sondern ja. Sie sagen, die 2 Monate, die danach kamen, das waren wirklich, ja, die schlimmsten meines Lebens. Was war da so schlimm?
Ja, weil also diese Nacht überstehst du ja, weil da geht es irgendwie ums Überleben. Es war danach relativ klar, die Ärztin sagte, du bist noch lang nicht über dem Berg. Also es kann noch was passieren. Das mit der Sicht war wegen der Diabetes. Ich war in den 2 Monaten danach von 2,0 Dioptrien Weitsicht zu 1,75 Dioptrien Kurzsicht. Ist das geschwankt? Manchmal innerhalb eines Tages. Das bedeutet, ich hätte so 8 verschiedene Brillen, die ich immer aufgesetzt habe, um irgendwas zu sehen. Was aber bedeutet, es war nie richtig klar. Jetzt stell dir vor, du siehst nie gut. Das bedeutet, wenn ich aufgestanden bin und irgendwo hingegangen bin, war mir dauernd schwindelig. Das heißt, ich habe mich pro Tag immer noch 6-7 Mal übergeben. Wenn du das aber tust, hast du keine Energie mehr. Du kannst nichts essen, ich konnte nicht gehen. Also ich lag 2 Monate lang auf der Couch und ein 500 Meter Spaziergang war alles, was ging. Und dann kam diese ganz schreckliche Erkenntnis, wenn jetzt ein Erdbeben kommt, bin ich nicht nur ich der meiner Familie nicht helfen kann, sondern meine Frau wird mich ins Auto tragen müssen. Und dann liegst du auf der Couch und sagst, also so hilflos war ich in meinem Leben noch nie. Also genau das Gegenteil von Freiheit. Mhm. Ich brauchte die Hilfe von anderen und dann sagst du, ich bin 40, ich sollte fit sein, ich soll doch irgendwie der starke Typ in der Familie sein. Und dann merkst du so, okay, ich bin jetzt dieses kleine hilflose Stück, das wirklich nichts mehr kann.
Heute sagen Sie, das war mein Arschtritt ins Glück, so heißt auch das Buch, das Sie veröffentlicht haben und in dem Sie offen über Ihr Leben davor und danach berichten. Wieso sagen Sie heute, das war mein Arschtritt ins Glück?
Es war tatsächlich im Nachhinein betrachtet der schönste Moment meines Lebens, weil ich dadurch aufgewacht bin. Es gibt in Amerika gibt's einen Spruch, it didn't happen to me, it happened for me. Also mir ist nichts passiert, sondern es ist für mich passiert. Es ist mir was Gutes passiert. Und auch das ist so eine Botschaft, wenn dir was Schlechtes passiert, vielleicht ist es gar nichts Schlechtes. Vielleicht ist es wirklich so ein Weckruf, den du gebraucht hast. Oder vielleicht ist es so ein Schubser oder in meinem Fall ein Arschtritt in die richtige Richtung. Und jetzt 2 Jahre später kann ich sagen, ohne diesen Arschtritt wäre ich wahrscheinlich nicht auf diesen Pfad gekommen. Ich hätte nach wie vor irgendwie gesagt, naja, es passt schon irgendwie. Und dieser Weckruf hat mich so auf diesen Weg geführt, wo ich sage, wir sitzen uns jetzt hier gegenüber und ich könnte nicht glücklicher sein. Und dann sagt man, okay, vielleicht braucht ein Mensch manchmal so einen Arschtritt.
Und ohne den wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen, oder?
Wahrscheinlich nicht. Aber wichtig ist, lass es bitte nicht so weit kommen, bis du ins diabetische Koma fällst. Vielleicht kannst du dir den Arschtritt selber geben. Meine Frau hat versucht, mir diesen Arschtritt 9 Monate lang zu geben. Mein Arzt sagte, wie gesagt, wenn dir deine Knie wehtun, überleg mal, ob du nicht vielleicht zu viel Gewicht auf dem Rippen hast. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, den Arschtritt früher zu kriegen. Ich hätte nur aufpassen müssen. Und das ist so meine Botschaft an die Zuhörer oder an die Leser. Hört genau hin, was eure Freunde, euer Arzt, vielleicht auch ihr selbst euch sagt, wenn ihr in den Spiegel schaut und sagt, okay, da ist manches nicht in Ordnung. Und es geht nicht darum, dünn zu sein. Ganz wichtig. Also meine beste Freundin Paige, die war magersüchtig. da ging es darum, dass die endlich ein paar Kilo zunimmt. Und die wollte es auch nicht hören, weil das ist so ein Fitness-Nut und die wollte laufen. Und der musste auch jemand sagen, jetzt pass mal auf, du musst eigentlich 10 Kilo zunehmen. Und deshalb hört auf euren Körper, hört auf diese innere Stimme und hört auf Menschen, die euch wirklich helfen wollen.
Ganz kurz, wie viel haben Sie vorher gewogen, bevor Sie den diabetischen Schock erlitten haben?
Interessanterweise war 2017 mein Höchstgewicht, als ich noch nicht diabetisch war, das waren 124 Kilo. Am Tag, oder ich stelle mich nicht so oft auf die Waage, deswegen wusste ich nur so irgendwie 2 Wochen vorher, waren es 117. Und jetzt bin ich so bei 87, 88.
Und auch super durchtrainiert, muss durchtrainiert, man jetzt einfach mal sagen.
Ich bin
also
halt
machen
gerne,
richtig viel Sport.
Ja, liegt aber so an mir. Also ich bin halt gerne fit, ich bin gerne aktiv, ich bin wie so ein kleiner Hund. Also wenn ein Ball in der Nähe ist und Stock, dann laufe ich hinterher. Das gehört zu meinem Leben, also zu meinem Glück gehört Sport. Deswegen bin ich jetzt fit. Aber meine Frau zum Beispiel macht nicht so gern Sport. Die geht gern tanzen, die ist aktiv, die geht beim Hund spazieren, geht sie 3 Stunden mit dem. Deshalb sage ich, ich mache gern Fitness, wenn aber jemand eine andere Form der Aktivität findet, soll er es bitte machen. Aber ich fühle mich jetzt gerade so fit und gut wie nie zuvor.
Jetzt unterscheidet sich ja dieses Buch Arschtritt ins Glück sehr von Ihren anderen Büchern, die Sie bislang geschrieben haben. Sie machen sich nirgendwo sonst so nackt, schlüpfen auch nicht in eine andere Rolle, sondern beschreiben wirklich gnadenlos ehrlich, wie es Ihnen ging, wie Sie gescheitert sind, wie Sie wieder auferstanden sind. Und Sie machen das ja, weil sie andere warnen wollen und weil sie sagen, wenn ich das geschafft habe, dann könnt ihr das alle schaffen. Was macht sie denn da so sicher? Vielleicht haben sie einfach mehr Disziplin als andere.
Nee, auch um Gottes Willen. Ich habe ja 10 Jahre lang bewiesen, dass ich keine Disziplin habe. Also sonst wäre es ja, wie gesagt, es waren ja nicht nur die 10 Monate, in denen es bei mir bergab ging, sondern ich habe ja dann schon über mich nachgedacht. Meine Botschaft ist, ich bin ein ganz normaler Typ, der früher mal sportlich war, mit 20, 22 und bei dem das Leben in den Weg kam. Also Familie, Job, Freunde, Hobbys, du musst die Kinder in Sport fahren, dann hast du keine Zeit mehr für den Sport. Also ich bin da wirklich der ganz, ganz normale Typ, mit dem es körperlich bergab ging. Und jetzt danach, ich bin kein Fitness-Influencer. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin kein Ernährungsberater. Ich bin nicht der bei Instagram oben ohne Fotos irgendwie postet und sagt, schau mal, hier bin ich. Sondern ich bin nach wie vor ein ganz normaler Typ mit Job, mit Kinder, mit Hobbys, mit Familie. Ich habe genauso wenig Zeit wie du und ich. Und ich habe es trotzdem geschafft. Und ich habe es nicht nur in 3 Monaten geschafft, sondern jetzt ist es 2 Jahre her und ich bin immer noch so. Also ich bin der lebende Beweis, dass es ein ganz normaler Typ vom schlechtesten Zustand seines Lebens zum besten Zustand seines Lebens schaffen kann. Und wenn es der faule Schmieder schaffen kann, dann kann es wirklich jeder. Und das ist die große Botschaft an alle, die vielleicht jetzt so ein bisschen verzweifeln, die daheim sitzen und sagen, naja, der redet sich leicht. Ja, ich habe 2 Kinder, ich habe Job. Dem sage ich auch. Ich bin wie du. Und ich habe ein paar Denkanstöße. Und wenn du von diesen Denkanstößen nur die Hälfte für dich so erkennst und sagst, wow, da erkenne ich mich wieder, da erkenne ich mich wieder, da erkenne ich mich wieder, wirst du es auch schaffen. Und ich sag jedem, schreibt mir eine Mail, wenn ihr angefangen habt. Ich beantworte wirklich jede Mail, weil es einfacher ist, wenn wir es miteinander machen. Ich freue mich über jede Erfolgsgeschichte von einem Zuhörer oder Leser.
Das ist ein super Angebot, finde ich. Diäterfahrung hatten Sie ja zur Genüge. Gewicht war schon lange ein Thema für Sie. Sie hatten in der Süddeutschen die Kolumne Mein Bauch gehört mir und haben auch schon 2008 ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht, in dem Sie 1 Jahr lang alle möglichen Diäten ausprobiert haben, von der Brigitte-Diät bis zur Pia-Diät. Wie sehen Sie das heute im Rückblick?
Wenn ihr ein richtig schlechtes Buch lesen wollt, dann kauft dieses Buch. Und ich glaube, dieses Buch ist der Beweis, was für ein Idiot ich war. Und damals ging es ja wirklich nicht darum, gesund zu sein oder glücklich zu sein, sondern es ging wirklich darum, Gewicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem bei vielen, die gar nicht schauen, wie kann ich gesund sein. Wie kann es mir besser gehen, sondern die stellen sich auf die Waage und sagen, da müssen jetzt 10 Kilo runter und zwar so schnell wie möglich. Und dann gibt es eben diese Angebote, wo es heißt, in 4 Wochen werden sie die Bikini-Figur erreichen, in 6 Wochen werden sie Superheld, also in diesen Männermagazinen. Und ich frage mich dann immer, was passiert nach diesen nach diesen 4 Wochen. Also wie bei diesen Liebesfilmen, wo man sich fragt, naja, jetzt seid ihr zusammengekommen, könnt ihr eine Fortsetzung machen, wie es euch 2 Jahre später geht. Deshalb, dieses Buch ist der Beweis, was für ein Idiot ich war. Und dass diese Diäten nicht nachhaltig sind. Keine Diät ist nachhaltig.
Sie sagen, ich musste meinen eigenen Weg finden und jeder muss im Prinzip seinen eigenen Weg finden. Jetzt ist es natürlich, ich sage jetzt mal, ein sehr vager Tipp, wenn man Leuten, die sagen, ich will gesünder leben, ich will abnehmen, sage ich, ja, du musst deinen eigenen Weg finden. Also ein paar Basics gibt es ja schon, von denen sie sagen, das ist für jeden, der etwas ernsthaft verändern will bei sich, wichtig. Ja, zum Beispiel sich erstmal klar zu machen, warum will ich das eigentlich? Mhm. Also was ist mein Ziel oder wie Sie es nennen, man muss seine Bestimmung finden. Mhm. Wie sah die in Ihrem Fall aus?
Überleg mal, irgendwann wirst du 75 sein. Und dann wirst du denken, was würde ich drum geben, nochmal, jetzt in meinem Fall 44 zu sein? Was würde ich diesem Typen sagen? Und mein 75-jähriges Ich würde mir raten, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Schmieder, weil mein Sohn und seine hoffentlich 7 Enkel wollen jetzt auf die Zugspitze wandern gehen. Danke, dass du dich damals um dich selber gekümmert hast, weil jetzt bin ich so gesund, dass ich mit denen wandern kann, dass ich mit denen in einen Heißluftballon steigen kann, dass ich mit denen Abenteuer machen kann. Und damit ist meine Bestimmung, ich möchte im Alter so fit sein, dass ich von meinem Sohn und hoffentlich so vielen Enkeln wie möglich, so viel wie möglich nicht nur mitbekomme, sondern dabei sein kann. Ich will Abenteuer mit dem erleben.
Und das war für Sie so eine wichtige Motivation, weil Ihr Vater früh verstorben ist, ja, ne? Und das nicht mehr mit Ihnen erleben konnte.
Ja, also nicht nur früh verstorben, sondern der war auch Diabetiker und hat sich nicht daran gehalten. Und dann kamen mit 57 kam der erste Schlaganfall, dann kamen 2 Herzinfarkte und noch 3 Schlaganfälle. Bedeutet, die letzten 15 Jahre seines Lebens saß der auf der Couch und hat nichts mehr mitbekommen. Und das Traurigste war, ich wollte ihm, der FC Nürnberg war sein Lieblingsverein, bevor wir nach Amerika gingen, wollte ich, Papa, du, ich und mein Bub, wir gehen auf ein Spiel vom Club. Und dann sagte der, ich schaff das nicht mehr. Der konnte nicht mehr vom Parkplatz zur Tribüne gehen. Der konnte nicht mehr ins Stadion. Und da habe ich zu mir gesagt, das wird mir nicht passieren. Wenn mein Sohn zu mir sagt, lass uns das mal machen, dann will ich sagen, ja, ich bin dabei. Und ich glaube, jeder kennt in seinem Leben so eine Figur, wo du sagst, boah, also bei dem ist jetzt nicht mehr viel los. Und bei meinem Papa war der Tod tatsächlich eine Erlösung.
Jetzt war das für Sie die Bestimmung einfach, dass Sie sagen, ich möchte viel von meinem Sohn mitkriegen und ich möchte auch, wenn ich alt bin, mit dem und seinen Kindern noch ganz viel erleben können. Was könnte denn für unsere Hörer so eine Bestimmung sein, die sie motivieren könnte, ihr Leben zu ändern?
Interessanterweise gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also mein Bruder, der hat auch 2 Kinder, aber für den ist, er möchte gerne den Santa Clara Trail laufen vor seinem 60. Geburtstag. Also das ist so sein Ziel. Meine Frau, die ja mit Sport nicht so viel anfangen kann, für die ist es eher, ich möchte jetzt, wenn das Kind da mal aus dem Haus ist, will ich reisen. Ich will die Welt sehen. Und dann sagte sie aber auch, weil wir oft im Flieger so schauen, boah, wenn du älter bist, ist es ganz schön beschwerlich. Also bereitet sich meine Frau ganz explizit darauf vor, dass sie die nächsten 20, 30 Jahre in der Lage sein wird, zu reisen. Auf den Berg hoch, die ist von Philippinen, die will auf diesen Vulkan und zwar zu Fuß. Das bedeutet, es muss nicht das Kind sein. Es muss nicht irgendein Mensch sein, sondern du kannst für dich ein ganz persönliches Ziel finden. Und deshalb erwähne ich diesen 75-Jährigen. Überleg für dich, dein älteres Ich, was würde dieses Ich zu dir sagen? Was hast du noch vor die nächsten 30, 40 Jahre? Und aus diesem, was hast du noch vor, ergibt sich, wie fit musst du dafür sein? In meinem Fall, ich will topfit sein. Es kann aber auch jemand sagen, also so Muskeln brauche ich jetzt nicht, aber ich will so fit sein, um reisen zu können. Deswegen denk drüber nach, was hast du noch vor die nächsten 30 Jahre? Und dann verdammt nochmal, halt dich dran.
Wichtig ist, sagen Sie ja auch, dass Gesundheit auf der Prioritätenliste ganz oben steht und nicht der Job zum Beispiel. Wichtiger ist, Sie haben damals nach dem diabetischen Schock einer Ernährungspsychologin an die Seite gestellt bekommen, die Ihnen geholfen hat. Und die hat Ihnen, finde ich, ein super Bild mitgegeben mit Golfbällen und Murmeln in einem Glas. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären.
Also das ist ein ganz ein altes psychologisches Phänomen. Es gibt ein Marmeladeglas und womit füllst du es? Also es gibt Golfbälle, es gibt Murmeln, es gibt Sand. Und jetzt füllst du mal mit Golfbällen und dann sagst du, okay, das Ding ist eigentlich voll. Jetzt wenn du aber die Murmeln nimmst, sagst du, ein paar Murmeln haben immer noch Platz. Sagst, ist es voll? Na komm, Sand geht auch noch rein. Was uns aber oft passiert, wir füllen es zuerst mit Sand. Und wenn du dieses Ding erst mit Sand füllst, passt nichts anderes mehr rein.
Und die Golfbälle wären dann das, was wirklich wichtig ist im Leben.
Golfbälle sind die wirklich wichtigen Dinge.
Also Familie.
Gesundheit, Familie. Kann auch der Job sein, weil finanzielle Sicherheit ist wichtig. Die Murmeln sind so die Sachen, die einem wichtig sind, aber wo du jetzt sagst, ich sterbe nicht, wenn es weg wäre. Ja, weggehen, das Hobby, wo ich jetzt sage, ich spiele gern Fußball, aber wenn ich jetzt nicht mehr Fußball spielen dürfte, wäre schade. Aber ich würde jetzt deshalb nicht sterben. Und Sand ist alles andere.
Der Kleinkram im Leben.
Der Kleinkram. Und jetzt, wenn man sich aber mal überlegt, woran man so den ganzen Tag denken muss. Ich glaube, die Menschen sind gerade sehr, sehr viel beschäftigt mit Dingen. Wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ist es wirklich so wichtig? Ist es wirklich wichtig, dass du auf Social Media noch eine Stunde scrollst? Ist es wirklich wichtig, dass du mit irgendeinem Fremden auf Twitter eine politische Debatte führst? Es ist doch unfassbar anstrengend. Und was bringt's dir und der Welt? Und wir denken immer, oh, jetzt muss ich aber noch zum Geburtstag der Nachbarin. Oder jetzt muss ich dem Idioten sagen, dass er politisch falsch liegt. Anstatt zu sagen, schau mal, diese 2 Stunden, ist es nicht verschwendet? Kannst du die 2 Stunden nicht auf was Wichtigeres verwenden? Und ich habe es ja am eigenen Leib erlebt, wo immer war alles wichtiger als die Gesundheit. Und plötzlich gibt es nichts Wichtigeres mehr, weil du fast gestorben wärst. Und da ist mein Rat, schau doch mal, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Das heißt ja immer, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, warum kümmerst du dich denn so wenig drum? Gesundheit war immer der Golfball, der so aus dem Marmeladeglas rausplumpste, weil irgendwann war es 10 Uhr abends und ich, naja, also jetzt gehe ich auch nicht mehr laufen. Jetzt ist 10 abends, jetzt will ich auf die Couch. Und deshalb wirklich wieder an jeden Zuhörer, sorg dafür, dass dieser Golfball Gesundheit, deine Gesundheit, als erster in dieses Marmeladeglas kommt. Weil wenn du krank bist, jetzt kommen wir zurück zu meiner Situation auf der Couch, dann bist du nicht nur der sich noch nicht mal um sich selber kümmern muss, sondern der Hilfe braucht. Dann wirst du plötzlich zur Bürde für jemand anderen. Deshalb, Golfballgesundheit muss der Erste sein, der ins Glas kommt.
Sie haben ein Ernährungstagebuch erstmal geführt, um zu sehen, wie ist mein Essverhalten, was läuft falsch, auch etwas, was man vermutlich allen raten kann, das mal auszuprobieren. Ja. Wie lange muss man sowas führen, um Erkenntnisse zu gewinnen?
Ich habe mit einer Woche angefangen. Und es reicht tatsächlich so, schreib mal eine Woche auf, was isst du denn so und schreib daneben, warum. Und wenn da steht, weil ich jetzt Bock auf eine Pizza hatte, okay.
Was kam denn bei Ihnen raus, beim Warum?
Sehr viel Süßigkeiten habe ich gegessen, weil ich gestresst war oder Belohnung brauchte. Immer wenn Leute, die mich runterzogen, wenn ich schon wusste, es wird ein Anruf kommen, es kommt ein unangenehmes Gespräch, habe ich am Abend vorher eine Tafel Schokolade gegessen, weil ich schon so gestresst war vor diesem Anruf, vor dieser E-Mail, vor dieser Aufgabe. Dann während der Aufgabe oder während des Telefonats eine Tüte Gummibären und danach habe ich mich so geärgert, dass ich noch 3 Nutella-Toasts gegessen habe. Und dann sagte die Ernährungspsychologin, schauen Sie mal, wie viel Zucker Sie sich jetzt in Ihren Körper gestopft haben, ohne es zu wollen. Und dann sagte die Psychologin, jetzt haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder Sie verzichten auf Süßes, kann ich Ihnen jetzt sagen, Sie gehen auf Entzug, oder Sie schauen, dass Sie diese Triggermomente wegkriegen. Und ich so, boah, wie mache ich das denn? Und dann sagte sie, wir leben im Jahr 2023 damals, jetzt ist es 24. Du kannst Leuten sagen, so kannst du nicht mit mir umgehen. Du kannst Leuten eine E-Mail schreiben und sagen, schau mal, ich bin auch wegen dir krank oder wegen unserer Beziehung. Du musst ja nicht beleidigend zu der anderen Person sein, aber du kannst eine klare Grenze ziehen. Du kannst sagen, so kannst du nicht mit mir reden.
Wie haben die Leute denn reagiert, denen Sie das gesagt haben?
Erstaunlicherweise alle positiv oder gar nicht. Also die Leute, denen ich gesagt habe, so geht es nicht, lass uns professionell miteinander umgehen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass ich unfähig bin, inkompetent und was weiß ich. So geht's nicht. Und ich glaube, wir sind mittlerweile so gesellschaftlich an einem Punkt, an dem es möglich ist. Wenn du ganz klar sagst, ich muss mich hier schützen, und ich habe aber auch keinen Vorwurf gemacht. Also ich habe schon gesagt, ich finde es nicht in Ordnung, wie du mit mir kommunizierst, aber ich habe immer so eine Lösung angeboten. Ich habe immer gesagt, lass uns professionell miteinander umgehen. Wir haben nur noch miteinander zu tun, wenn es sein muss. Und ich habe aber manche Leute auch aus meinem Leben entfernt.
Also Sie haben sich von Beziehungen, die Sie dann als toxisch empfanden, durchaus getrennt.
Ganz klar. Und zwar nicht, ich habe denen nicht gesagt, oh, bist du aber ein Bösewicht. Sondern tatsächlich so, okay, manche Leute können nicht miteinander. Das kann beruflich sein, das kann privat auch sein, wo du sagst, mit dem Nachbarn, das bringt mir nichts. Also wenn ich mit dem täglich streite, finde ich lieber eine Lösung, dass ich mit dem nicht mehr umgehen muss. Und deswegen ist also mein Rat, musst du wirklich auf Twitter mit jemandem debattieren, dessen Meinung du sowieso nicht ändern willst, subtrahier den aus deinem Leben. Und plötzlich führst du wieder Tagebuch und sagst, oh schau mal, jetzt war ich hier zwei, drei Sachen Grenzen gezogen habe oder aus meinem Leben entfernt habe, brauche ich diese Tüte Gummibären schon nicht. Ich brauche die Tafel Schokolade nicht. Und auf einmal hast du so ein Erfolgserlebnis, wo du sagst, wow, 3000 Kalorien weniger, nur weil ich ein paar Beziehungen in Ordnung gebracht habe. Und dann hast du schon so ein Erfolgserlebnis und plötzlich geht's dir auch geistig wieder besser.
Welche Rolle hat bei Ihnen Stress gespielt? Denn als Journalist haben Sie ja auch Abgabetermine, dann kommt nochmal eine Zusatzaufgabe mit einer neuen Deadline. Wie oft haben Sie in Stresssituationen, nicht in menschlichen Stresssituationen, sondern einfach, weil Sie unter Zeitdruck zum Beispiel gearbeitet haben?
Sehr viel. Also bei mir ist tatsächlich, es stand eine Flasche Cola neben dem Computer und es stand immer ein Snack. Also immer so dieses, ich habe nicht bewusst gegessen, sondern tatsächlich, du schreibst so und isst eine Tiefkühlpizza so scheinbar nebenher. Und dann habe ich mit Leuten geredet und festgestellt, das geht fast jedem so. Dieses Nebenher beim Fernsehschauen, muss nicht unbedingt eine Stresssituation sein, aber wo du isst, ohne drüber nachzudenken. Und da sagte die Psychologin, nimm dir eine Pause. Nimm dir wirklich eine Pause bewusst und sag, jetzt esse ich. Und wenn du isst, musst du wissen, was ist denn da eigentlich drin? Es ist erstaunlich, wie wenig die Leute wissen, was eigentlich in dem Essen drin ist und wie viel sie essen. Also mein Rat ist, du kannst Fastfood essen, aber sei dir bewusst, das sind 1200 Kalorien, das sind 30 Gramm Zucker. Und wenn du dann drüber nachdenkst, ach du Scheiße, was mute ich meinem Körper eigentlich zu, wirst du öfter sagen, nee, dieses Bier trinke ich jetzt nicht. Oder diese Cola trinke ich jetzt nicht.
Aber für Sie war ja klar, wenn Sie aus Stressmomenten heraus Sachen in sich reingestopft haben oder Cola getrunken haben, es muss irgendwie eine Möglichkeit der Entstressung geben in meinem Leben. Also ich muss auch gucken, dass ich in meinen ohnehin schon vollen Zeitplan auch noch Einheiten einbaue, die mich entstressen. Was haben Sie da gemacht?
Eine Stunde am Tag gehört mir. Punkt. Es ist tatsächlich, das Erste ist die Erkenntnis, die Welt dreht sich weiter, wenn ich nicht da bin. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr euer Handy mal 3 Stunden abschaltet? Nix. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr mal einen Termin verpasst, mal einen Text, in meinem Fall, ich bin Journalist, mal einen Text nicht schreibt und ehrlich dem Vorgesetzten schreibt, es geht heute nicht. In 9 von 10 Fällen wird euer Chef zurückschreiben, verstehe ich. Also wirklich, setz eine Grenze und lass nicht so viel Stress zu. Und das Zweite ist, Entspannung oder die Me-Time, wie man sagt, gehört zu meinem Kalender dazu. Warum denn nicht? Also jetzt haben wir doch gerade gesagt, Gesundheit ist so ein Golfball. Dann ist diese Stunde am Tag, ist ein Termin für mich. Mach einen Termin mit dir selber, wo du dich um dich selber kümmerst.
Diese Stunde wäre dann auch zum Beispiel einfach eine Stunde, in der Sie Sport machen? Also das wäre dann auch diese Verabredung mit sich selbst? Oder?
Ja, und jetzt wird es psychologisch interessant. In der Stunde mache ich, was immer ich möchte. Und wenn ich auf der Couch sitze, am Handy scrolle und eine Pizza esse, dann mache ich das auch. Aber am Ende der Woche brauchst du mir dann nicht mit einer Ausrede kommen, dass du keine Zeit mehr für Sport oder für gesunde Ernährung, ja, dass du auch mal gesunde Sachen kaufst, kommen, weil ich sage, du hattest 7 Stunden. Was du mit dieser Stunde machst, ist deine freie Entscheidung. Wenn ich frei entscheide, jetzt gehe ich zum Sport. Cool. Wenn ich aber sage, ich bin trotzdem eine faule Sau, ich esse trotzdem einen Burger und esse trotzdem Cola, dann habe ich aber auch keine Ausrede mehr. Dann kann ich keinen verantwortlich machen. Dann kann ich nicht sagen, oh, ich habe zu viel Stress. Oh, mein Sohn will schon wieder was von mir. Sondern ich sage, hey, du hast eine Stunde, anderthalb für dich. Wenn du entscheidest, was Schlechtes in dieser Stunde zu machen, dann ist es deine Entscheidung. Und psychologisch ist es ganz interessant, wenn du niemandem die Verantwortung für deine Fehler oder für dein Versagen oder für irgendwas geben kannst, wirst du plötzlich so aktiv, weil ich bin viel zu stolz. Wenn zu mir jemand sagt, Schuld daran, dass du ungesund bist, bist du. Nee, das will ich nicht sein.
Aber es geht ja bei Bewegung nicht nur um dieses Bewusstsport machen, sondern sie haben eben, weil sie einen dicht getränkten Zeitplan haben, auch durchaus versucht, so im Alltag immer mal wieder zwischendurch was einzubauen. Wenn sie gewartet haben zum Beispiel auf den Sohn irgendwo. Was haben sie da zum Beispiel gemacht?
Das war ein Trick von meinem Nachbarn. Der ist Fitnesstrainer und der sagte, schau mal, wie viel Leerlauf du eigentlich am Tag hast. Also so diese leeren 15, 20, 30 Minuten, wo du Berufstätige am Flughafen, am Gate warten. Wenn du deinen Sohn ins Eishockey-Training bei mir fährst und sagst, okay, jetzt habe ich 20 Minuten, die ich im Auto warte, was mache ich denn eigentlich? Und ganz komisch, der pavlovsche Reflex von uns heutzutage ist, wir greifen zum Handy und schauen irgendwas an. Und der sagte, nutze diese Leerlaufminuten doch, hab ein Widerstandsband dabei und mach Schulterübungen. Das Lustige war, ich bin ja von L.A. nach München geflogen und hab im Flieger angefangen, so Dehnübungen und Widerstandsbandübungen zu machen.
Mit diesen Terrabändern.
So Terraband vorm Klo. Und da kam eine Frau und sagte, was machen Sie denn da? Ich habe mich so ein bisschen geschämt, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt so der Idiot, der sich hier bewegt. Und ich so, naja, ich mache hier so ein paar Übungen, weil wir sitzen ja hier 11 Stunden rum. Weißt du, was die sagte? Hast du noch ein zweites Band? Und ich so, ja natürlich, ich habe ein paar dabei. Dann waren wir zu zweit und der Sitz vor mir war frei. Es endete darin, dass ich all meine Bänder, ich habe so einen Ball, den man so in den Rücken klemmen kann, habe ich dann da hingelegt und habe quasi so eine Halbankündigung im Flug gemacht. Ey, wer die benutzen will, soll die machen. Und ich glaube, es haben 13, 14 Leute haben sich dieses Band geholt und haben einfach ein paar Übungen gemacht. Und das zeigt doch, wir alle haben so diese langweiligen Momente. Statt aufs Handy zu schauen und irgendwas zu scrollen, tu doch was für dich selber.
Und die anderen haben sich aber wahrscheinlich nur getraut, das zu machen, weil sie es auch gemacht haben. Ne? Sonst hätte jeder gedacht, oh, das ist ja peinlich, wenn ich mich da jetzt mit diesen Bändern hinstelle.
Das stimmt. Mir war es auch unangenehm. Aber auf der anderen Seite, schau mal, wem soll es denn peinlicher sein?
Und man sieht die Leute ja auch nie wieder.
Also erstens ist mir doch völlig egal. Und zweitens hat es mich ja so umso mehr gefreut, weil du sagst, schau mal, was ich jetzt gemacht habe, finden andere ziemlich cool und wollen es mitmachen. Und so entsteht ja so ein bisschen eine gemeinsame Freude draus. Und deshalb animier doch andere. Lass uns nicht mehr zum Essen verabreden, sondern zum Besorgungen machen. Meine Frau verabredet sich aktiv zum Spazierengehen. Weil dann sagt sie, schau mal, ich bin eine Stunde aktiv, ich laufe mit dem Hund, treffe aber gleichzeitig drei Freundinnen. Also statt ein Glas Wein zu trinken und irgendwas Schlechtes zu tun, sagt die, ich bin aktiv unsozial. Und ich glaube, daraus kann so eine Bewegung entstehen, wo Leute sagen, lass uns gemeinsam aktiv sein.
Wie gehen Sie denn mit Versuchungen um? Weil die stellen sich ja mit Sicherheit ein, ne? Dass dann mal die Tüte Gummibärchen vor einem auf dem Tisch liegt oder die Couch ruft, wenn man Sport machen sollte eigentlich. Ja, wie schaffen Sie es da, dem zu widerstehen bzw. sich aufzurichten?
Jeden Tag. Meine Frau ist die beste Bäckerin der Welt und wir haben vereinbart, nur weil ich mich zusammenreißen muss, musst du dein Leben nicht ändern. Das bedeutet aber, es steht eigentlich jeden zweiten Tag ein toller Kuchen da. Zuletzt war es so eine Erdbeersahne-Rolle.
Krieg schon Hunger, wenn ich es höre.
Ich auch. Ich will unbedingt. Ich habe mir beim Essen so Ersatzdinger gemacht und meine Frau ist natürlich auch sehr nett. Wenn sie jetzt so eine Erdbeersahne-Rolle macht, stellt sie mir frische Erdbeeren mit zuckerfreier Sahne und so dunklen Schokostücken hin. Also ich habe tatsächlich so gesündere Ersatz-Snacks. Das funktioniert. Und weil wir gerade von der Couch sprachen, heute Morgen im Hotel klingelte der Wecker und natürlich war die Versuchung groß, noch eine Stunde zu schlafen, statt eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann gibt es bei mir zwei Dinge. Ich stehe auf Belohnung und ich stehe auf Anerkennung. Und dann war bei mir der Gedanke, wenn du jetzt runtergehst und eine Dreiviertelstunde ruderst, kannst du Marmelade zum Frühstück essen. Und aus diesem, wenn ich das tue, kriege ich eine kleine Belohnung, war die Motivation da, mich zu bewegen. Und das Zweite, ich mag, wenn mich Leute anfeuern. Also habe ich beim Rudern quasi ein Foto gemacht, das ich meiner Frau geschickt habe. Und die Reaktion meiner Frau, go Schmiedi, und das ist toll und ich bin so stolz auf dich. Und aus dieser Aussicht, dass mich jemand, den ich liebe oder den ich gern mag, dass die sagen, Mensch, das ist aber toll. Und meine Freunde sind ähnlich, die feuern mich auch an, entsteht die Motivation, okay, wenn ich es aber nicht mache, kriege ich diese nette SMS von meinen Freunden nicht. Und das sind so zwei Tricks. Und der dritte Trick ist, schau nicht auf die Zeit, die du Sport machst. Ich mache mir Songs. Ich mache mir so eine Playlist und die dauert 45 Minuten und meine Lieblingssongs kommen am Ende. Und da ist bei mir so, wenn ich diese Lieblingssongs hören will, muss ich verdammt nochmal weitermachen. Also dann hört man nicht nach 20 Minuten auf, sondern sagt, also Just Like a Pill von Pink ist so mein Lieblingssong. Wenn ich den hören will, dann muss ich noch 10 Minuten länger auf dem Rudergerät sein.
Was ist denn, wenn man trotzdem mal einer Versuchung erliegt? Das passiert ja mit Sicherheit auch mal.
Genieß es. Das ist ja der Grund, warum so diese Extremdiäten so nerven. Weil das so viel Zwang ist und dir beim ersten Scheitern du so ein schlechtes Gewissen hast, ziehst dich ja selber runter. Du verurteilst dich selber zum Scheitern. Wenn du scheiterst, sagst du, oh, was bin ich nur für ein Versager? Dann kommt die Erkenntnis, naja, ich schaff's ja sowieso nicht, fit zu werden. Und dann kommt das Ding, naja, wenn ich sowieso nicht fit bin, dann kann ich jetzt auch gleich noch eine Tafel Schokolade essen. Also das heißt, du setzt dir selber so eine Spirale, in die du fällst. Meine Challenge ist gerade für dieses Jahr, ich will jeden Tag Sport machen. Wenn ich einen Tag verpasse, sag ich, so what? Am Ende müssen 365 stehen.
Also am anderen Tag zwei
Sporteinheiten. Am anderen Tag zwei, weil dann gehe ich halt mit meinem Sohn Eishockey spielen morgens und abends gehe ich noch ein bisschen laufen. Mach's locker, mach dir selber Erfolgserlebnisse, auf die du stolz bist. Sei verdammt nochmal stolz, wenn du es erreichst. Und wenn du einen Tag hast, dann genieß diesen Tag. Dann sag, okay, heute liege ich halt mal einen Tag auf der Couch, den brauchst du auch mal. Heute bestelle ich mir, was immer ich möchte, und ich schaue nicht auf die Kalorien. Heute gibt's mal, es ist nicht nur ein Glas Wein, heute soll es mal eine Flasche Wein sein. Punkt. Genieß es, weil dadurch, dass du dich im Großen und Ganzen super benimmst, hast du dir diesen Tag verdammt nochmal verdient. Genieß diesen Tag.
Was auch wichtig ist, das hatten Sie ja schon im Flieger gesagt, dass eben andere mitmachen. Und Sie sagen, wichtig ist, dass man wirklich sich ein Team sucht, ein Team, das einem unterstützt. Und da hapert es bei vielen Männern oft. Wie haben Sie sich gezielt Ihr Team aufgebaut?
Ich dachte immer, meine besten Freunde müssten mitmachen und meine Frau müsste mitmachen. Und ich war am Anfang, tatsächlich gebe ich auch zu, richtig sauer auf meine Frau, weil die sagte, jetzt pass mal auf, mein Freund, nur weil du Diabetiker bist, wird es in unserer Wohnung trotzdem Schokolade geben. Dann hörte ich einen Freund, der wollte auch unbedingt abnehmen und ich so, hey, lass uns dieses Projekt miteinander machen. Und der sagte, nee, ich mag jetzt nicht. Ich so, das bist nur für ein Hornochse. Also wir erwarten immer, dass unsere besten Freunde ihr Leben auf uns ausrichten. Das ist aber nicht so. Die führen ihr eigenes Leben und das muss man akzeptieren. Dann bin ich in so ein Fitnessstudio gegangen und hab mir so einen angeschaut und gesagt, du bist jetzt so wie ich, oder? Ja, willst du auch ein bisschen abnehmen? Und so, wer bist denn du eigentlich? Also wir hatten noch nie miteinander zu tun. Und er so, Matt, und jetzt 2 Jahre später ist das einer meiner besten Freunde, weil wir über den Sport festgestellt haben, es gibt noch andere Gemeinsamkeiten. Und ich treibe jetzt so einen Sport, der heißt Pickleball. Da kann man Mixed spielen.
Das ist so wie Tennis und Tischtennis und
genau, Squash gemixt. Genau, so ein Misch aus Tennis und Tischtennis.
In den USA sehr beliebt.
Genau, da bist du relativ aktiv. Ich spiele aber jetzt Mixed mit einer gleichaltrigen Frau. Ich habe mit der nichts gemeinsam. Unsere Gemeinsamkeit ist, wir treiben miteinander Sport. Und es ist doch völlig okay. Und so mein Rat an Leute ist, man ist oft so in seiner Welt gefangen und ich habe nur meine Freunde. Geht raus und sucht euch Gleichgesinnte. Sprecht die an. Du ahnst nicht, wie viele Leute darauf warten, dass sie jemand anspricht und sagt, sollen wir gemeinsam trainieren? Und deshalb sucht euch ein Team.
Und es müssen keine Leute sein, mit denen man sonst besonders viel Gemeinsamkeit hat. Ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil man aus seiner Blase rauskommt dadurch.
Ne? Also es kann wirklich, wie gesagt, es kann passieren, dass diese Leute dann zu Freunden werden. Es kann aber auch passieren, dass es wirklich wie ein Arbeitsverhältnis wird jetzt mit Mimi. und das ist völlig okay. Und deshalb sei offen für Leute, die dir helfen wollen, die gern mit dir Sport treiben, und es müssen keine Freunde sein.
Und sie sind selbst dann auch gerne Teil im Team für andere und sagen, genauso unterstütze ich dann andere. Sie haben ja schon gesagt, wenn man mir schreibt, ich schreibe zurück und motiviere die Leute. Für sie war ja vielleicht die schönste Motivation, weiterzumachen, dass ihre eigene Geschichte einem anderen Menschen das Leben gerettet hat. Wie kam es dazu?
Ich habe vorhin von meinem Nachbarn erzählt, der Fitnesscoach ist, und der hat einen Instagram-Kanal. Und der hat von meiner Geschichte berichtet und hat gesagt, schau mal, Jürgen war zu stolz, zum Arzt zu gehen. Wenn ihr was spürt, geht zum Arzt. 2 Tage später bekam er eine Antwort von jemandem, mit dem er noch nie in seinem Leben zu tun hatte. Der schrieb ihm, ich habe deine Story gesehen. Ich hatte Herzweh, ich bin zum Arzt gegangen und wurde am gleichen Tag noch notoperiert. Ihr beide habt mein Leben gerettet. Das ist ein Moment, ich krieg heute noch Gänsehaut, weil du sagst, wann kannst du so von dir behaupten, dass du einem anderen Menschen quasi geholfen hast? Ich habe jetzt sein Leben nicht gerettet, das war der Arzt, aber ich habe ihn so dazu inspiriert, dahin zu gehen. Und wenn ich heute so Nachrichten krieg, wegen dir bin ich heute früh 30 Minuten joggen gegangen, dann bin ich so stolz aus reinem Egoismus irgendwie. Also weil man kriegt ja selber so ein wohliges Gefühl in der Magengegend. Und deshalb sage ich, Leute, schreibt mir, ich helfe euch gern, aber es ist ja auch egoistisch irgendwie, man wird ja gern gelobt. Und man wird ja gern, also ob es jetzt eine Radiosendung, wenn jemand sagt, Mensch, durch deine Sendung SWR1 Leute bin ich gesünder geworden, habe ich über mich nachgedacht, habe ich mein Leben verändert, dann freut dich das doch genauso, wie es mich freut, wenn mir jemand sowas zurückschreibt, aus reinem Egoismus. Und deshalb, Leute, schreibt mir eure Erfolgsgeschichten. Es tut mir gut. Und ich merke, wie viele Leute mir geholfen haben, denen ich unendlich dankbar bin. Und so kann doch ein Kreis entstehen, wo wir uns gegenseitig helfen.
Jürgen Schmieder, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten, in die Sendung gekommen sind.
Danke, dass Sie mich hattet.
Als kleines Dankeschön habe ich beschlossen, Teil Ihres Verpflegungsteams zu werden. Ich weiß, dass Sie auf Reisen immer bestimmte Dinge dabei haben. Die sind da drin. Ich gebe das mal rüber. Das sind nämlich Mandeln und ganz, ganz, ganz dunkle Schokolade.
Yes.
Die ist so staubtrocken. Ich habe da mal reingebissen in die eine.
Boah, das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass Sie Zeit hatten. Und ich würde sagen, wir verabreden uns locker, uns mal wieder in 8 Jahren bei bester Gesundheit zu sehen, oder?
Unbedingt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.